Mich schon auf Neuland sein. Wir haben ja in diesen Tagen ein spannendes Buch vor uns. Ich meine, wir können natürlich nicht alle Kapitel durchschauen. Wir haben hier 12 Kapitel vor uns. Eigentlich sind es 10 Abschnitte. Und denn die Kapitel 10 bis 12 gehören zusammen. Und ich möchte zum Anfang ein bisschen so einen Überblick geben. Es geht hier um Daniel am babylonischen Hof. In Kapitel 1 finden wir Daniel in Babylonien. Und da bleibt er bis Kapitel 5. Und dann in Kapitel 6 sehen wir ihn am medopersischen Hof, Königshof. Das ist nur ein Kapitel davon. In diesem zweiten Teil sind dann viele Visionen und Träume und Prophezeiungen. Also interessant ist, wenn man so das Danielbuch anschaut, das Kapitel 1 handelt von Nebukadnezar, Kapitel 2 handelt von Nebukadnezar, von seinem Traum, Kapitel 3 handelt von Nebukadnezar, von seinem Standbild, das er gemacht hat, Kapitel 4 handelt von dem Nebukadnezar von seiner Krankheit, die er hatte. Und Kapitel 5 handelt von Belsazar, das ist auch ein König aus Babylonien. Der Nebukadnezar war der Erste und Belsazar war der Letzte. Aber wenn man Kapitel 5 liest, merkt man, dass Nebukadnezar immer wieder auftaucht in Kapitel 5. Also der ist im ersten Teil vom Danielbuch ist der allgegenwärtig. Im zweiten Teil haben wir Daniel im Zentrum in Kapitel 6. Und in Kapitel 7 ist eine Vision, ein Traumgesicht von Daniel. In Kapitel 8 auch. Kapitel 9 ein Gebet von Daniel und eine Prophezeiung, die er bekommt. Und Kapitel 10 bis 12 ist auch eine längere Prophezeiung, die er bekommt. Also da steht Daniel ganz stark im Zentrum und es dreht sich um ihn und all die Prophezeiungen, die es da gibt, die drehen sich um ihn. In Kapitel 1, 3, 5, 4, 5 gibt es kein, ja doch, Kapitel 2 und 3 sind auch so ein bisschen prophetische Sachen dabei, aber ansonsten ist im ersten Teil sehr viel Geschichte. Im zweiten Teil ist auch einiges Geschichte, Kapitel 6 vor allem und Kapitel 9 lesen wir etwas von Geschichte Daniels, aber dann der Rest ist dann wieder Weissagungen. Also man fragt sich, wie ist denn das Buch aufgebaut? Mir hat das geholfen, fangen wir mal zu lesen an, im Vers 1 und 2 im Buch Daniel. Da heißt es, im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und mein Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und die ließ er ins Land Sinear bringen, in das Haus seines Gottes. Und tat die Geräte in das Schatzhaus seines Gottes. Es ist interessant, die ganze Geschichte beginnt mit den Geräten des Hauses Gottes. Es ist eigenartig. Nebukadnezar nimmt die Stadt ein in Jerusalem, die Stadt Jerusalem, und vergreift sich an dem Tempel Gottes, an den Geräten, an den heiligen Geräten, Gefäßen, Geräten, was das da alles gegeben hat, und nimmt die einfach mit in sein Museum zu Hause. Stellt sie dort auf. Und in Kapitel 5, da lesen wir, Kapitel 5, von Belsazar, der macht ein großes Fest. Und da lesen wir in Vers 2, als er sich den Wein schmecken ließ, sprach Belsazar, man solle die goldenen und die silbernen Gefäße, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, herbeibringen, dass der König und seine Großen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Daraufhin brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber und Erz und Eisen und Holz und Stein. Da kommen schon wieder die Geräte und die Gefäße vor, und gerade die Gefäße, die der Nebukadnezar damals aus dem Haus Gottes weggenommen hatte und nach Babylon gebracht hatte. Also das Ganze beginnt, die ganze babylonische Geschichte im Danielbuch, die ersten 5 Kapitel, die beginnen mit den Geräten des Hauses Gottes und enden mit diesen Geräten und Gefäßen des Hauses Gottes. Das ist wie eine Klammer um diese ganze babylonische Geschichte. Und das ist nicht von ungefähr, wir werden das noch merken. Jedenfalls nachher, ab Kapitel 6, finden wir den Daniel auf dem medopersischen Hof. Und da, wenn wir Kapitel 6 anschauen, ist auch interessant, denn in Kapitel 6, da sind es nicht die Geräte, die interessant sind, des Hauses Gottes, da ist es die Schrift. Da lesen wir von einer Schrift, ich habe das hier als Folie drauf. In Kapitel 6, Vers 9, lesen wir von einer Schrift. Da heißt es: Nun König, das ist jetzt der medopersische König, Darius, nun König, erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Vers 10, dann liest der König Darius die Schrift, das Verbot, aufzeichnen. Vers 11 heißt es nochmal, die Schrift, als Daniel erfuhr von dieser Schrift, die aufgezeichnet war. Vers 13, darauf sagten sie vor dem König, betreffs des königlichen Gebotes, hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen? Die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Vers 14, sie antworteten, Daniel, achtet nicht auf das Verbot, das du aufzeichnen hast lassen. Vers 16, wisse, König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Also in Kapitel 6 ist mehrmals davon die Rede, es gibt da eine Schrift von den Medern und Persern, die ist unwiderruflich. Und da kann selbst der König nichts dagegen machen. Mit dem beginnt dieser zweite Teil im Danielbuch, mit einer Schrift, die nicht widerrufbar ist. Und interessant ist, wie das aufhört. In dem letzten Abschnitt, in Kapitel 10 bis 12, da lesen wir in Kapitel 10, Vers 21 von einer längeren Weissagung, und das, was im Zentrum steht in dieser Weissagung, ist eine Schrift. Da heißt es in 10, Vers 21, ich will dir kundtun, was verzeichnet ist in der Schrift der Wahrheit. Und in Kapitel 11, Vers 14, ist die Rede von einer Weissagung, die in Erfüllung gebracht werden soll. Kapitel 11, Vers 27, ist die Rede von einer festgesetzten Zeit, die Gott bestimmt hat, die nicht geändert werden kann. In Kapitel 11, Vers 29, zur festgesetzten Zeit. Kapitel 11, Vers 35, bis zur festgesetzten Zeit. Kapitel 11, Vers 36, das Festbeschlossene wird vollzogen werden. Also da liest man immer wieder von diesem Ausdruck, dass Gott irgendwas unwiderruflich festgesetzt hat. Das ist einfach so, festgesetzte Zeit. Und das kann man nicht ändern. Also es ist interessant, dass wenn wir so das Danielbuch jetzt so ein bisschen überblicken, es beginnt mit Gefäßen oder Geräten, ja, Gefäßen, und es endet mit Gefäßen in der ersten Hälfte im babylonischen Hof. Und als der Daniel dann im medopersischen Hof ist, dort beginnt es mit einer Schrift, die nicht verändert werden kann, eine Schrift der Meder und Perser. Und es endet mit einer Schrift der Wahrheit, die nicht verändert werden kann. Also irgendwie sind da zwei Klammern, die diese zwei Teile zusammenhalten. Also schauen wir uns dann noch ein bisschen weiter an. Ich möchte nur ein bisschen einen Überblick bringen, so dass wir uns ein bisschen so warm machen für das Buch Daniel. Im ersten Kapitel, das beginnt mit einem Angriff des Nebukadnezar und der babylonischen Macht auf Jerusalem und auf den Tempel. Und Jerusalem wird zerstört und der Tempel wird zerstört. Und es endet, Kapitel 5, mit dem Untergang des babylonischen Reiches, das Jerusalem zerstört hat. Also wie wenn Gott sagt, so, jetzt ist Schluss mit euch. Also es beginnt mit dem Angriff von den Babyloniern und endet mit dem Ende der Babylonier, die sich vergriffen haben an den Tempel Gottes. Und das Kapitel 6 beginnt mit Daniel in der Löwengrube und wie wunderbar der Herr ihn befreit hat aus der Grube. Ein Gottesmann wird aus der Grube befreit. Und es endet in Kapitel 12 mit der Befreiung des Gottesvolkes aus der Grube, aus der Todesgrube. Da ist nämlich die Rede davon, dass das Gottesvolk am Ende der Tage auferstehen wird zu ewigem Leben. Die so treu waren und sich so treu zu Gott gehalten haben. In Kapitel 11 ist davon die Rede, dass die Israeliten so treu waren bis zum Tode. Und dann ist die Rede, sie werden aber aus dem Tode auferstehen. So wie der Daniel das gemacht hat in Kapitel 6 als Einzelner, der war treu und deshalb kam er in die Grube. So ist es dann in Kapitel 12 das ganze Volk, das treu war und in den Tod kam. Aber Gott wird sie herausholen, so wie er den Daniel herausgeholt hat aus der Grube. Gott wird sie herausholen aus dem Tode. Also interessant, diese Parallelen, die man hier sieht. Und es gibt noch mehr Parallelen. Das erste Kapitel, wir werden das dann gleich lesen, beginnt damit, dass Daniel am Königshof sich weigert, das Essen des Königs zu essen. Und Kapitel 6 beginnt damit, dass Daniel sich weigert, auf das Verbot des Königs einzugehen und zu keinem Gott zu beten. Also er weigert sich in seiner Treue in Kapitel 1 und er weigert sich in seiner Treue in Kapitel 6. Und in Kapitel 1 ist es der babylonische König und in Kapitel 6 ist es der medopersische König. Und es endet, wie ich schon gesagt habe, in Kapitel 5 mit dem Untergang des Königs Belsazar und damit auch mit dem Untergang des babylonischen Weltreiches. Aber wer bleibt? Da heißt es, und Daniel blieb. Daniel bleibt übrig. Man sieht zum Schluss nur noch eine Festtafel mit den goldenen Gefäßen des Tempels drauf und lauter Leichen. Aber einer bleibt übrig. Daniel. Und im zweiten Teil, also es beginnt mit der Weigerung Daniels, der treu ist, und es endet mit dem Untergang des Königs des Nordens und der Befreiung des Gottesvolkes aus der großen Not. Und wer bleibt? Das Gottesvolk bleibt. Die stehen auf zu ewigem Leben und die treu waren, die leuchten wie die Sterne für immer und ewiglich. Das Gottesvolk bleibt. Also es ist wie wenn die Geschichte von Daniel im Kleinen dann sich abspielt im Großen. Das ist das Interessante beim Daniel-Buch. Aber es geht noch weiter, es gibt noch weitere Parallelen. Eine ganz berühmte Parallele, die kennt ihr alle, ist Kapitel 2 und Kapitel 7. Die sind direkt parallel. Da gibt es einen Traum in Kapitel 2 von Nebukadnezar. Der König hat einen Traum von 4 Reichen. Und Daniel erklärt ihm dann, was das für Reiche sind, was der Traum bedeutet. Also eigentlich ist der Traum von einer Statue mit 4 Teilen und dann erklärt ihm, dass das 4 Reiche sind. Und in Kapitel 7 haben wir wieder einen Traum. Aber da hat nicht der König den Traum, da hat Daniel den Traum. Und er träumt von 4 Reichen, eigentlich von 4 Tieren, aber die Auslegung ist, dass die 4 Tiere 4 Reiche sind. Also das sind ganz parallele Geschichten so im Daniel-Buch und nicht von ungefähr. Und in Kapitel 4 im Daniel-Buch, wenn ihr hier seht, das Orange hier, da ist die Rede von Nebukadnezar, der krank wurde, weil er hochmütig war und Gott hat ihn bestraft für 7 Zeiten. Und als die 7 Zeiten um waren, da hat Gott den Nebukadnezar wiederhergestellt. Und in Kapitel 9, da lesen wir nicht von Nebukadnezar, da lesen wir von Jerusalem, das ungehorsam war und Gott hat es bestraft, aber nicht für 7 Zeiten, sondern für 70 Zeiten, also 70 Jahre. Und dann lesen wir von der Wiederherstellung Jerusalems, aber nicht nach 70 Jahren, sondern nach 7 mal 70 Jahren. Also es ist hier auch so, diese Zahl 7 steht da im Mittelpunkt und die Wiederherstellung, so wie der König Nebukadnezar wiederhergestellt wird, so wird Jerusalem wiederhergestellt, zu aber viel, viel schönerer und größerer Herrlichkeit, als Nebukadnezar sich je hätte träumen lassen. Also man merkt, und dann gibt es noch ein Mittelkapitel, das Kapitel 3 und das Kapitel 8. Das ist interessant, in Kapitel 3, das kennt jeder, da ist der Ofen. Der Ofen und die 3 Freunde im Ofen. Und was sagen die 3 Freunde? Gott kann uns retten. Gott kann uns retten. Und wenn du, egal was du mit uns machst, Gott ist in der Lage, uns zu retten. Und in Kapitel 8 ist auch eine längere Geschichte. Und das Thema dort ist, dass Gott sein Volk rettet. Wer wird aus seiner Hand retten? Liest man da mehrmals. Da ist ein Tier, das kämpft gegen das andere Tier. Und dann merkt man, das sind eigentlich Könige, Königreiche, die miteinander kämpfen. Und der eine ist stärker als der andere und niemand rettet er aus seiner Hand, heißt es da. Aber dann ist die Rede davon, dass das Gottesvolk in ganz große Not kommt in Kapitel 8 und wie Gott das Gottesvolk daraus rettet aus dieser großen Not. Also das, was die drei Freunde im Ofen erlebt haben, das erlebt das Gottesvolk in Kapitel 8 in der Drangsal, im Ofen der Drangsal. Und Gott rettet sie raus. Also man merkt, diese ganzen Daniel-Kapitel, die haben was miteinander zu tun. Und ich habe dann hier eine Gliederung, die könnt ihr später auf, ich habe dann ein Blatt, ich müsst ihr nicht aufschreiben, ich könnte dann als Blatt haben. Wir haben also zwei Teile vor uns, zwei Teile des Daniel-Buches. Das eine ist das Kapitel 1 bis 5, da geht es um den babylonischen Hof, was in Babylonien alles geschehen ist. Und wie gesagt schon, Kapitel 1, die Weigerung Daniels am babylonischen Hof als Einleitung. Dann kommt Kapitel 2 und 3, die gehören zusammen. Zwei Menschenbildnisse, zwei Statuen. Die eine ist, die wird geträumt und die andere wird dann aufgestellt. Das eine ist Kapitel 2, der Traum, und das andere ist Kapitel 3, die Realität, wie der Nebukadnezar dieses Standbild aufstellt. Dann Kapitel 4 und 5, die Bestrafung zweier Könige. Zuerst in Kapitel 4 die Bestrafung des Nebukadnezar und dann in Kapitel 5 die Bestrafung des Belsazar und das Ende des babylonischen Weltreiches. Und nachher, Kapitel 6 bis 12, beginnt wieder mit einer Einleitung, die Weigerung Daniels am medopersischen Hof, dem königlichen Gebot zu gehorchen, dass man nicht beten darf für 30 Tage, als Einleitung. Und dann kommt ein Doppelkapitel, 7 und 8, zwei Tiervisionen, die Vision von den Weltreichen und Kapitel 8, die Vision von der Drangsal Israels unter Antiochus, um wie Gott rettet. Und dann haben wir den letzten Teil, Kapitel 9 bis 12, das sind Kapitel 9 bis 12, die zwei Schriften. Eine Schrift in Kapitel 9, die hat Daniel gelesen. Kapitel 9 beginnt so, dass Daniel die Schrift studiert. Und das ist die Schrift von Jeremia. Und da steht, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. Und dann gibt es eine Weissagung über die Wiederherstellung Jerusalems. Und die zweite Schrift, die habe ich schon erwähnt, in Kapitel 10, Vers 21, die Schrift der Wahrheit. Die Schrift der Wahrheit, und dann wird das lang und breit noch eine lange Prophetie gegeben über das Volk Israel und wie Gott es aus der Drangsal befreit. Also das Ganze hat Hand und Fuß, das ist parallel aufgebaut. Das war jetzt ein bisschen so der Überblick. Aber ich muss ein bisschen was über Geschichte noch sagen jetzt, weil wir müssen ja jetzt in die Geschichte einsteigen und da brauchen wir jetzt ein bisschen Konzentration. Es gibt in der Geschichte der Welt, gibt es manche Schlachten, die haben die Welt verändert. Und eine so eine Schlacht, die die Welt verändert hat, war im Jahre 605 vor Christus. Es gibt so einige Schlachten. Und die erste, vielleicht war das die erste richtig äußerst wichtige Schlacht im Jahre 605 vor Christus. Wieso? Da war ein Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens. Der Feldherr Nebukadnezar besiegte den ägyptischen Pharao Necho. Das ist, übrigens ist davon in der Bibel die Rede, irgendwo in Jeremia. Das war die Schlacht bei Karkemisch. Karkemisch kommt, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Ist ja nicht wichtig. Aber Karkemisch, da kämpften also die Ägypter gegen die Babylonier. Wenn ihr schaut, Karkemisch, das ist hier da oben, also gar nicht in Ägypten. Aber der Pharao waren sehr stark, die Ägypter damals, im 7. Jahrhundert vor Christus. Und die Assyrer waren auch stark. Aber die Assyrer wurden besiegt durch die Babylonier im Jahre 612, ist Ninive gefallen. Und die Babylonier, das war ein aufstrebendes Reich, unter dem Feldherrn Nebukadnezar, der war damals noch nicht König, der war nur Feldherr. Und der hat einen großen Feind gehabt, und das waren die Ägypter. Und die hat er in dieser geschichtsträchtigen Schlacht Karkemisch geschlagen. Und dann entstand das Großreich Babylonien. Babylonien, das sogenannte Neubabylonische Reich, hier lila gezeichnet. Und ihr seht, Ägypten gehört zu Babylonien. Ägypten, die haben ganz Ägypten eingenommen, die haben Assyrien eingenommen und alles sowas so dazu gehört. Die anderen Reiche, so im Norden, das waren schwache Reiche, die Meder waren da und waren noch die Lydier, aber das waren alles schwache Reiche. Die Herrschaft schlechthin hatten im Jahre 605 die Babylonier erreicht. Und deshalb ist das Jahr 605 das Schlüsseljahr. Im Jahr 605 vor Christus begann das Riesenreich Babylonien, ein echtes Weltreich, das erste richtige Weltreich. Die Assyrer waren auch schon stark. Schaut, die Assyrer waren da hier, seht ihr die Farben, das war das assyrische Mischreich, das war vor 612 und hier ist das babylonische Reich, die Assyrer alle verschluckt haben. Also Assyrien wurde von der Geschichte weggewischt durch die Babylonier. Aber was uns interessiert, ist natürlich, dass die Babylonier dann gegen Israel gekämpft haben. Und im Sommer des Jahres 605 kam der Nebukadnezar und eroberte Jerusalem. Er hat es noch nicht zerstört, hat auch den Tempel nicht zerstört, aber 605 war der entscheidende Schlag. Und er führte die noblen Leute, die adeligen Schicht, führte er weg nach Babylonien. Juda wurde ein Vasallenstaat, mussten Geld zahlen an Babylonien. 605, August 605 stirbt der König Nabopolassar, der Vater von Nebukadnezar, und Nebukadnezar, der Feldherr, wird König. Am 7. September 605 vor Christus. Und er wird ganz lange König, 43 Jahre lang wieder König, und er hat eine gewaltige Geschichte. Also, aufzeigen darf, das babylonische Weltreich dauert also, man muss sagen, das neue babylonische Weltreich dauerte von 605 bis 539 vor Christus und einen ganz guten Teil davon hat Nebukadnezar geherrscht, also 43 Jahre lang von diesen etwa 70 Jahren hat Nebukadnezar geherrscht. Dann kamen noch andere und der letzte war dann Belsazar, der eigentlich nur der Mitregent von dem König Nabonid war. Aber das ist jetzt nicht wichtig für uns. Und dann seht ihr hier auf dem Zeitstreifen 605, und dann seht ihr es 539, das war dann das Ende von Babylon. Dann kamen die Medo-Perser an die Macht und haben die Babylonier besiegt. Die Medo-Perser, das war ein Doppelreich, die Meder und die Perser zusammen, 539 bis 333 vor Christus. Auch eine sehr lange Geschichte. Für uns interessant ist, dass Nebukadnezar mehrmals kam nach Jerusalem. Der kam im Jahr 605, da hat er 3000 adelige Juden abgeführt. Darunter war übrigens auch Daniel und seine Freunde. Die waren aus adeliger Herkunft. 3000. Dann gab es im Jahr 597 eine zweite Wegführung. 597, da wurden ca. 10.000 Offiziere, Soldaten und Handwerker weggeführt und der ganze Tempelschatz wurde gestohlen und weggeführt. Dann gab es eine dritte Wegführung im Jahr 587 vor Christus, da weiß man nicht wie viele, aber auch einige Tausend vom Volk wurden da weggeführt und die Stadt wurde zerstört und der Tempel wurde total zerstört. Und dann gibt es eine vierte Wegführung im Jahr 582 vor Christus, da sind noch einmal 745 Juden weggeführt worden, auch in die babylonische Gefangenschaft. Also insgesamt schätzt man, dass etwa 18.000 Juden weggeführt wurden. Das war ein großer Teil des Volkes. Einige sind zurückgeblieben, die haben das Land bewirtschaften müssen. Aber die haben diese lange Reise antreten müssen. Man sieht hier von Jerusalem ganz links unten, Jerusalem, da zog man hinauf, ihr seht diesen Strich hier, und dann hinüber ins Zweistromland und hinunter den Euphrat entlang bis in das Zweistromland Babylonien, wo das Zentrum war. Dort sind auch die meisten Juden dann angesiedelt worden. Aber das war ein Vielvölkerstaat, sodass man sagen kann, die Juden wurden in alle Völker der damaligen Welt verstreut. Ah, jetzt bin ich zu weit. Hier nochmals diesen Zeitstreifen, den ich vorher gezeigt habe. Ihr seht hier ganz unten, habe ich geschrieben, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Also von 605 vor Christus bis 538 vor Christus ging die sogenannte babylonische Gefangenschaft der Juden. Das heißt, sie waren in der Zeit, waren ein Großteil des Volkes in Babylonien, haben sich dort weiter vermehrt und wurden ein großes Volk in Babylonien. Obwohl sie zerstreut waren, aber überall, wo sie waren, haben sie sich sehr stark vermehrt. Da habe ich noch zwei Propheten, ihr seht drunter, Jeremia hat damals geweissagt, im Jahre 605 und folgende, bis zur Zerstörung 587. Und dann kam Hesekiel, der weissagte um den Fall Jerusalems, 587, ein bisschen vorher und auch nachher noch. Und dann seht ihr Zerubabel, das war kein Prophet, das war der Fürst, der Israel zurückgeführt hat aus der babylonischen Gefangenschaft, die erste Truppe mit 50.000 oder 40.000 Leute. Und dann kam später, noch 80 Jahre später, kam Esra mit noch einmal etwa 3.000 oder 4.000 Leuten oder noch mehr, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, lesen wir jetzt mal den Text weiter in Daniel 1. In diese Zeit hinein ist also Daniel geschrieben, das Daniel-Buch, und wir wollen jetzt ein bisschen da einsteigen. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, das war im Jahr 605, ist also Nebukadnezar gekommen, das haben wir schon gelesen, Vers 1 und 2, hat das alles weggenommen, die Geräte des Hauses und diese 3000 Adeligen. Und Vers 3, und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Söhnen Israels sowohl von den königlichen Samen als auch von den Vornehmen Jünglinge brächte, an denen keinerlei Fehl wäre und schön von Aussehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen und dass man die Schrift und Sprache dass man sie die Schrift und Sprache der Chaldäer lehre. Eine dreifache Taktik war das hier. Zuerst einmal sagt der König, also ich brauche jetzt junge Leute, ich brauche kluge Leute und die sollen die Schrift und die Sprache der Chaldäer lernen. Das war die erste Taktik hier, Schrift und Sprache der Chaldäer, also die müssen lernen, anders reden. Anders reden, als sie bisher geredet haben. Und andere Sachen lesen, als sie bisher gelesen haben. Die zweite Sache in Vers 5. Der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre erzöge, und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Das zweite war, die Nahrung des Königs sollten sie essen. Das ist auch eine interessante Taktik. Sie sollen sich jetzt also anders ernähren als früher, als sie noch Juden waren. Sie sollen praktisch ihre Identität vergessen. Und das Letzte, das ist das Wichtigste, sie sollen andere Namen bekommen, dass sie ihre Identität völlig vergessen. Ja. Vers 6, und es waren unter ihnen von den Kindern Judah, Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste, der Kämmerer, gab ihnen Namen und er nannte Daniel Belshazzar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego. Also neue Schrift und Sprache, neues Denken, neues Input, nämlich Chaldäisch, also Babylonisch. Chaldäisch heißt Babylonisch. Nahrung des Königs, keine andere Nahrung und babylonische Namen. Wenn man so schaut, die Namen, die israelitischen Namen, die waren sehr besondere Namen. Daniel heißt, Gott wird Recht verschaffen. Gott wird den Seinen Recht verschaffen. Und das Wort El heißt Elohim. El, da steckt der Gottesname drin. El. Der Hanania, der heißt Jahwe ist gnädig. Und da steckt Jah steckt drinnen, die zwei letzten Buchstaben, Jah. Hanan heißt Gnade, gnädig. Und Jah heißt, Jahwe ist gnädig. Und Michael, Mi heißt wer, Shah heißt, wer ist der, welcher. Und El heißt Gott. Wer ist der, welcher ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Hier steckt auch der Gottesname drinnen. Nicht Jahwe, sondern El, Elohim. Wer ist das, was Gott ist eigentlich? Ja? Wer ist so oder wer ist das, was Gott ist? Und Azaria, das besteht aus zwei Wörtern. Azar heißt Hilfe und Jahwe heißt, Jah heißt Jahwe. Also der Herr hilft. Der Herr ist die Hilfe. Die Botschaft dieser Namen heißt, Gott wird mir Recht verschaffen, weil der Herr gnädig ist. Und wer ist, wie Gott ist? Gott ist meine Hilfe. Ist doch wunderbar, oder? Schöne Botschaft. Kann man sich als Bibelvers gut merken, oder? Jetzt bekommen sie aber andere Namen. Belshazzar. Daniel wird Belshazzar genannt, nach der Frau des babylonischen Gottes Marduk. Marduk war der höchste babylonische Gott und er war verheiratet mit einer Frau, die Frau des Bel. Die Frau des Marduk, bitte, Marduk und Bel ist dasselbe, ja? Bel und Marduk ist einfach der oberste Gott der Babylonier. Und die Frau des Bel soll das Leben des Königs schützen. Frau, schütze das Leben des Königs, heißt Belshazzar. Belet Ashar Usur auf Babylonisch. Hanania, der bekommt den Namen Sadrach. Sadrach, ich fürchte Akku. Akku war der Mondgott, der Babylonische. Also ihr merkt, die jüdischen Götter werden gestrichen und die babylonischen Götter kommen jetzt in den Namen hinein. Michael wird zu Meshach. Mi heißt wer und Me heißt wer auf Babylonisch. Mi Akku. Wer ist wie Akku? Meshach. Oder Mesach. Ja. Asaria wird zu Abednego. Statt Gott ist meine Hilfe heißt jetzt, ich bin ein Diener des Nego. Nego oder Nebo. Das ist ja auch ein babylonischer Gott. Ich bin jetzt ein Diener, ein Sklave des Nego. Aber in Wirklichkeit hat Asaria dem Nego nie gedient. Und der Michael hat sich nicht gekümmert um den Mondgott. Und der Sadrach hat den Akku nicht gefürchtet, den Mondgott. Und der Daniel, der hieß immer noch Daniel. Das ist interessant. In Kapitel 4 lesen wir, dass sogar der Nebukadnezar, wie nennt er den Daniel? Er nennt ihn immer noch Daniel. Er nennt ihn gar nicht Belshazzar. Das heißt, Daniel hat seine Identität nicht verloren. Das ist ja die Taktik des Feindes, dass die Leute sollen das lernen, was er sie lehrt. Sie sollen das essen, was er sie nährt. Und sie sollen ihre Identität vergessen und einen Namen haben, der sie immer erinnert an den Satan, an den Feind. Und so war die Taktik auch hier, aber es ist nicht gelungen. Diese haben ihre Identität behalten. Und am Ende lesen wir vom Kapitel, Daniel blieb. Kapitel 1, Vers 21, Daniel blieb. Und Nebo, das war der Bel, der oberste babylonische Gott, von dem lesen wir nicht in Daniel, aber in Jesaja, Bel krümmt sich und Nebo sinkt zusammen. Das gefällt mir so. Gott hat auch einen Humor. Oder die babylonischen Götter, die sinken zusammen. Aber Daniel bleibt. Das ist nur ein kurzer Hinweis gewesen. Also, lesen wir weiter. Der Oberste der Kämmerer gab ihm den Namen, Vers 7. Vielleicht sollten wir uns hier gleich, können wir uns hier ja schon etwas merken für unser Leben, oder? Wenn der Feind denkt sich, er kann was ausrichten, wenn wir von ihm unterwiesen werden, von seinem Denken, Schrift und Sprache der Chaldäer, Schrift und Sprache der Welt, Sprache der Welt, wenn wir die reden, wenn wir uns nähren von dem Fürsten dieser Welt und von seiner Kost und wenn wir unsere Identität vergessen. Und das ist immer die Gefahr für uns Christen auch. Oder wir stehen da mitten in der Welt drinnen und wir müssen Acht geben, dass wir diesen Kampf so kämpfen wie Daniel. Da heißt es in Vers 8, und Daniel legte in seinem Herzen fest, sich nicht von der Tafelkost des Königs mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er bat sich von den Obersten der Kämmerer, dass es sich nicht verunreinigen müsse. Also, ihm war eins klar. Gott hatte gesagt, es gibt Speisen, die sind rein, und es gibt Speisen, die sind unrein. Und diese Sache war, Gott wollte das Israeliten lehren, es gibt Unterschiede. Ihr müsst lernen zu unterscheiden zwischen rein und unrein. Deshalb hat er die Sache mit dem Speisen gemacht. Es gibt unreine Speisen. Und die Babyloner haben gesagt, ist alles gleich. Ist alles gleichgültig. Kennt ihr das? Es gibt moderne Leute, die sagen, es ist alles gleichgültig. Man nennt das Sozialismus der Werte. Alles ist gleichgültig. Und wenn alles gleichgültig ist, ist bald alles gleichgültig. Das ist das Denken der Welt. Und das war das Denken auch in Babylonien. Aber Daniel sagt, mache ich nicht mit. Blutessen war verboten, Götzenopferfleisch essen war verboten, scharfer Alkohol war sowieso verboten. Und mitessen mit jemandem am Tisch, das ist immer gefährlich, wenn derjenige ein Feind ist. Also er setzt sich in seinem Herzen vor, sich nicht, er macht keinen Kompromiss mit dem babylonischen Pluralismus. Und dort gibt es jetzt einen Protest in der Universität zu Babel. Gibt es jetzt einen Protest von Daniel und seinen drei Freunden. Sie protestieren und wollen nicht, sich nicht verunreinigen lassen mit dieser Speise. Aber achten wir, wie er vorgeht. Zuerst einmal, er setzt in seinem Herzen fest, das heißt, er war ein junger Mann, vielleicht 15 bis 20 Jahre alt, also ein ganz junger Mann, hat sich schon von vornherein klar gemacht, bevor alles anfängt, ich werde da nicht mitmachen. Und ich meine, das ist für uns auch eine ganz wichtige Lektion, oder? Dass man von Anfang an Farbe bekennt. Von Anfang an. Wenn man irgendwo neu hinkommt, von Anfang an Farbe bekennen. Ich möchte, dass die anderen von Anfang an wissen, ich bin nicht von euch. Und ich mache da nicht mit. Und er wollte seine Identität nicht verlieren. Er wollte seine Identität behalten. Ich bin Christ. Oder ich bin Daniel. Ich bin einer von dem Volk Gottes. Er stammte von Abraham ab. Oder? Und was hat Gott dem Abraham gesagt? Ich werde deinen Samen vermehren und ich werde deinen Samen groß machen. Und ich werde deinen Namen, Abraham, ich werde deinen Namen groß machen. Und was wollten die Babylonier? Die Babylonier haben eine alte Geschichte. Die Babylonier gehen zurück bis auf den Turm von Babel. Und was wollten die machen? Die haben gesagt, wir wollen unseren Namen groß machen. Wir wollen uns einen großen Namen machen. Und jetzt muss man wählen, welchen großen Namen möchte ich? Möchte ich einen großen Namen in Babel haben? Oder möchte ich einen großen Namen als ein Same Abrahams haben? Der Daniel hat sich klar entschieden, ich möchte bei Gott einen großen Namen haben, nicht in dieser Welt. Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Also Daniel, oder ich lese mal vorher weiter, Vers 10, der Oberste der Kämmerer sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und eure Getränke verordnet hat, denn warum sollte er sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der jungen Männer euren Alters, dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt. Also Daniel bittet ganz gnädig, dass er sich nicht verunreinigen muss, ganz freundlich. Und der Herr schenkt ihm Gnade. Das heißt, der Herr stellt sich zu ihm und gibt ihm einen freundlichen Kämmerer, der sagt, es geht nicht, mein lieber Daniel, ich fürchte den König. Und wenn der das merkt, dann ist es mit mir aus. Und Daniel sagte zu dem Aufseher, dem Obersten der Kämmerer, über Daniel, Hanania, Misael und den der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaria bestellt hatte, bitte versuche es mit deinen Knechten 10 Tage und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge und die Tafelkost des Königs, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Also es soll dann schauen, vergleichen mit den einen, mit, wenn er nur Brot und Wasser bekommt, also sie und die, er und die drei Freunde und auf der anderen Seite die anderen, die das reichliche Essen vom, und dann soll man den Unterschied sehen, ja, Brot und Wasser und Gemüse bekommen sie zu essen. Und interessant ist, man sieht, er ist höflich und er bittet ganz gnädig um 10 Tage, bitte mach einen Test, mach einfach einen Test mit uns 10 Tage. Und der geht darauf ein, Vers 14, er hört ja auf sie in dieser Sache und versucht es 10 Tage mit ihnen. Es ist interessant, dieser kleine Test, den wir hier sehen bei Daniel, das war die Vorbereitung für den großen Test. Denn hier ist es ein Test von 10 Tagen. Aber was jetzt kommt, ist ein Test von 3 Jahren. Denn er steht am Anfang von einer Umerziehungskur. Und er soll jetzt 3 Jahre infiltriert werden von babylonischem Wissen und babylonischer Schrift und Sprache und so weiter. Und es ist ja oft so, dass man sich fragt, wie kann ich dem widerstehen? Was, hier in dieser Welt sind ganz andere Philosophien. Wie kann Gott mich da durchbringen? Er hatte keine Wahl, er musste das. Er war mitten in die Welt hineingestellt. Und am Ende von diesen 10 Tagen zeigte sich ihr Ansehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, die die Tafelkost des Königs aßen. Die haben einfach dem Herrn vertraut. 10 Tage lang haben sie vertraut. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gebetet haben, aber hauptsächlich haben sie vertraut. Sie haben gesagt, Herr, wir machen das aus Gehorsam dir gegenüber und wir vertrauen, dass du eingreifst und dass du ein Wunder tust, ein 10-Tage-Wunder. Und der Herr hat das 10-Tage-Wunder gemacht. Stand viel auf dem Spiel. Es ist nicht eine Werbung für Biokost. Das war ein Wunder hier. Das war nicht die Auswirkung von Biokost. Ja. Ein echtes Wunder. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein weg, den sie trinken sollten, und gab ihnen Gemüse. Der Aufseher hat gemerkt, es funktioniert. Also gut, ist darauf eingegangen. Sie haben den kleinen Test bestanden, den 10-Tage-Test, und jetzt kommt der große Test. Vers 17. Diesen 4 Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Daniel hatte Verständnis für alle Gesichter und Träume und am Ende der Tage, nach welchem der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer vor Nebukadnezar. Also jetzt haben sie 3 Jahre Unterweisung bekommen, 3 Jahre Infiltrierung babylonischen Wissens und der Herr gibt ihnen Weisheit. Ist interessant, oder? Nicht die babylonische Weisheit, sondern göttliche Weisheit. Genau das Pendant zu den 10 Tagen. Sie haben karge Kost und der Herr macht sie fett. Und jetzt haben sie babylonische Kost und der Herr macht sie weise. Das ist oft so, dass Gott uns im Kleinen prüft, einen kleinen Test mit uns macht, für einen großen Test, der dann kommt. Jetzt kommt die mündliche Prüfung vor dem Kaiser selbst. Das ist wohl einzigartig in der Geschichte, dass hier der Schulabschluss vor dem Kaiser. Gott hat sie nicht vergessen in all den Jahren und jetzt wird bewiesen, Vers 19, der König redete mit ihnen und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und sie standen vor dem König. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, die der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Gelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreich waren. 10-mal klüger. Ja. Der Nebukadnezar merkt, diese 4 sind weit überlegen den anderen. Weisheit und Einsicht. Daniel hat seine Weisheit nicht vergöttert und seine Klugheit. Überhaupt nicht. Wir lesen nirgends im Buch Daniel, dass Daniel auf seine Weisheit stolz ist. Überhaupt nicht. Der hat nicht seine Weisheit vergöttert, obwohl er klug war. Der hat gewusst, diese Fähigkeiten, die er hat, sind von Gott geschenkt. Das Wunder, das hier in diesen 3 Jahren geschah, ist das, dass Gott sie widerstandsfähig gemacht hat gegen die Philosophien von Babylon. Man könnte sagen, wenn hier 15- bis 18-jährige junge Leute da sind, die werden jetzt bombardiert mit dieser Philosophie, dann denken die bald so wie die Babylonier. Haben sie aber nicht. Also ich habe hier eine sehr wichtige Lektion für mein Leben und für unser Leben, dass wir in dieser Welt hineingestellt sind. Wir konnten das gar nicht auswählen, wir sind einfach gestellt. Wir können nicht ins Kloster gehen, das ist der falsche Weg. Wir sind mitten in die Welt gestellt. Aber Gott kann uns mitten in diesem Sammelsurium von Philosophien in dieser Welt, kann er uns weise machen und einsichtig, dass wir Menschen Gottes sind in Babylonien, dieser Welt. In Kapitel 11 ist davon die Rede. Wisst ihr, wie die Gläubigen dort heißen? Die Verständigen und Einsichtigen. Die Verständigen und Einsichtigen, die haben das Volk unterwiesen. Da waren Leute, die waren treu, in Kapitel 11 dann, in der Zeit, wo die Makkabäer waren, wo Antiochus kam und wo es drunter und drüber ging und wo alle Juden oder fast sehr viele Juden umgebracht wurden. Da waren einige treu, die haben gesagt, wir haben in unseren Herzen uns festgenommen, wir werden nicht mitmachen mit dem, was der König Antiochus da von uns verlangt. Das war der riesengroße Test für das Volk Israel. Und da waren solche, die treu waren. Und die treu waren, das heißt, das waren die Verständigen des Volkes. Die haben Einsicht und Weisheit gehabt. So wie hier in Kapitel 1, dann in Kapitel 11 und 12. Die leuchten dann wie die Sonne. Die glitzern wie die Sterne des Himmels. Im Königreiche des Vaters. Und der Herr Jesus hat das auch angewandt, auf die Gläubigen. In Matthäus 13 nimmt er genau diesen Vers, die werden glitzern wie die Sterne oder wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Das ist ein Vers, den der Herr Jesus in Matthäus 13 herausnimmt aus Daniel 12. Im Königreich werden die Gläubigen, die treu sind, die werden belohnt werden und werden glänzen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn hat sich geäußert darin, dass sie gesagt haben, wir machen nicht mit babylonischen Dingen. Große, große Lektion hier. Daniel blieb. Nabopolassar starb. 605. Nebukadnezar starb 562. Evil-Merodach starb 560. Nergal starb 556. Labashi-Marduk starb 556. Nabonidus, wahrscheinlich ein Schwiegersohn von Nebukadnezar, starb 539. Belsazar wird getötet 539. Das heißt, Nabonid, da weiß ich es nicht, wann der starb, das ist nicht sicher. Aber jedenfalls, diese Babylonien fällt, die Könige sterben, Daniel bleibt. Daniel bleibt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, werde ich bleiben? Werde ich bleiben? Ein Bruder hat gesagt, du wirst nur bleiben, wenn es einen Gott gibt, der spricht. Wenn es einen Gott gibt, der sich offenbart. Und das nächste Thema im Daniel-Buch ist die Frage, ob Gott sich offenbart. Gibt es einen Gott, der sich offenbart? Das ist Kapitel 2. Gibt es einen Gott, der sich offenbart? In Babylonien. Jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch ein paar Minuten oder sollen wir hier Schluss machen? Wenn wir noch ein paar Minuten haben, dann könnte ich noch etwas wettmachen für morgen. Es gehört zusammen. Kapitel 1 und 2 gehört zusammen. In Kapitel 2 geht es um einen Traum. Und das Besondere in Kapitel 2 sind die Umstände dieses Traumes. Dort ist die Rede von Chaldäern. Chaldäer, das ist der ursprüngliche Name der Südbabylonier. Also wenn hier einmal Babylonier steht und einmal Chaldäer, dann lasst euch das nicht stören. Chaldäisch und Babylonisch ist das Gleiche. Nur Chaldäisch ist das Ältere. Früher war das chaldäisch, die Südbabylonier, das war ein chaldäischer Stamm. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus ist das dann die Bezeichnung für babylonische Astrologen geworden und Weise, also so Zeichendeuter. Und hier lesen wir von Chaldäern, die Zeichen deuten. Lesen wir den Text. Kapitel 2. Vers 1, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Und der König befahl, dass man die Gelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun, und sie kamen und traten vor den König. Also, König Nebukadnezar kann nicht schlafen. Er hat einen Traum im zweiten Jahr. Da sollen wir uns nicht irritieren lassen. Das zweite Jahr ist eigentlich das dritte Jahr bei den Babyloniern. Denn die Babylonier, die zählen das Thronbesteigungsjahr nicht, das ist das Jahr Null. Also das erste Jahr, wir würden sagen, das ist das erste Jahr, das war das Jahr Null. Also vom Herbst 605 bis Herbst 604 war das Jahr Null, das Thronbesteigungsjahr. Dann das Jahr 1 war das Jahr von 604 bis 603. Und das Jahr 2 war das Jahr von 603 bis 602. Das heißt, die Ausbildung, 3 Jahre Ausbildung, ist schon vorbei. Was jetzt geschieht, ist schon nach der Ausbildung. Was jetzt geschieht, ist schon nach der Prüfung. Die haben das Examen schon bestanden. Im Herbst 602 war das dritte Jahr eben zu Ende gegangen. Also, nur dass wir uns klar sind, es ist nicht in der Zeit der Ausbildung gewesen, das. Es ist nachher gewesen. Hier muss ich noch was einschieben. Es gibt zwei Bücher in der Bibel. Es sind zwei Bücher in der Bibel, die sind angefochten worden. Und zwar von der Bibelkritik im vorvorigen Jahrhundert schon. Als man anfing, nicht mehr der Bibel zu glauben, hat man zwei Bücher angegriffen aus dem Alten Testament. Das eine war das erste Buch Mose, dass die Frage klärt, woher kommt der Mensch? Man hat gesagt, es ist nicht von Gott. Die Schöpfungsgeschichte, das ist nicht von Gott. Die Frage, woher? Und das zweite Buch, das angefochten wurde, war, was glaubt ihr? Wohin? Dreimal dürft ihr raten. Bitte?
Wohin?
Daniel. Wohin geht die Geschichte? Der Mensch, weil er das erste Buch Mose verworfen hat, hat keine Ahnung mehr. Ein Mensch ohne Vergangenheit hat keine Identität. Hat Schwierigkeiten mit sich selber. Wer bin ich eigentlich? Woher komme ich eigentlich? Identitätskrise des Menschen. 20. Jahrhundert. 21. auch. Und wohin? Weil man das Buch Daniel gestrichen hat und gesagt, das ist alles nicht biblisch, das ist eigentlich nicht wahr, das ist ein Märchen, hat der Mensch keine Hoffnung und keinen Sinn, weil er keine Zukunft hat. Aber Buch Daniel spricht über Zukunft. Die große Zukunft über das ewige Königreich. Aber wer das nicht weiß und wer das nicht für wahrnimmt, der hat keine Hoffnung, hat keinen Sinn im Leben. Deshalb ist so wichtig die Frage, gibt es einen Gott, der sich offenbart? Und Kapitel 2 im Danielbuch beantwortet diese Frage. Ich habe jetzt den Text da gemerkt, ich habe den Text in der sogar schon auf Folie. Also der König kann nicht schlafen, Vers 2 haben wir gelesen. Vers 3. Der König sagte zu ihnen, ich hatte einen Traum und mein Geist ist beunruhigt und sucht den Traum zu erkennen und zu verstehen. Und die Chaldäer sagten zu ihm auf Aramäisch, König, lebe ewiglich. Sie schmeicheln ihn, lebe ewiglich. Jeder weiß, dass der König nicht ewiglich lebt. König, lebe ewiglich, sage deinen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung angeben. Kein Problem, König. Nichts leichter als das. Der König antwortete den Chaldäern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeigt, sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum zeigt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, der König sage seinen Knechten den Traum, so werden wir die Deutung anzeigen. Kein Problem, Träume zu deuten. Kein Problem, oder? Braucht es übernatürliche Wunder, Träume zu deuten? Ja klar, aber wir sind ja die Weisen Babylons, oder? Natürlich. Vers 8, der König antwortete, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass von mir das Wort kundgegeben ist. Wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, ist dieses eine das Urteil über euch, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und verderbte Rede von mir zu sprechen, bis die Zeit sich ändere. Was lernen wir hier? Der König ist gar nicht dumm. Der kennt seine teuer bezahlten Beschwörer und Zauberer, die haben einen hohen Lohn bekommen, dort am Königshof übrigens. Die waren gut bezahlt. Und er hat aber was geträumt und er weiß genau, das ist so wichtig, was ich geträumt habe, das beunruhigt mich. Ich möchte die Wahrheit wissen. Wie kann ich die Wahrheit erfahren? Ja, wenn ich ihnen einfach den Traum erzähle, dann werden mich die werden sagen, ja, kein Problem und werden irgendwas erzählen. Ja. Lügenhafte Leute, das ist der Verdacht, den er hegt. Und deshalb sagt ihnen den Traum nicht. Ihr werdet mir den Traum sagen. Ihr habt ja gesagt, das übernatürliche Wunder, kein Problem. Ja, wunderbar, also. Dann sagt mir, was ich geträumt habe. Bitte nicht, dass der König vergessen hätte, was er geträumt hat. Das steht nicht im Text. Steht nicht, dass der König hat vergessen, was er geträumt hat. Nein, der Traum hat ihn beunruhigt. Er wusste genau, was er geträumt hat. Aber er wollte den Traum nicht sagen, denn wie kann er die Wahrheit erfahren? Er kann nur wissen, dass die echt mit den Göttern Kontakt haben, wenn sie was Übernatürliches können. Und das kann er, wenn sie Übernatürliches können, dann kann er das prüfen, dass sie ihm den Traum sagen. Das ist übernatürlich, ihm den Traum zu sagen, genauso übernatürlich, wie es Übernatürlichkeit braucht, um den Traum zu deuten, oder? Also, wie kann er sicher gehen, dass sie die Wahrheit sagen? Sagt mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir die Deutung anzeigen werdet. Also, wenn ihr mir den Traum sagt, dann weiß ich, ihr habt übernatürliche Beziehungen zu den Göttern und die offenbaren euch die Wahrheit und dann weiß ich auch, dass die Deutung die Wahrheit ist, die ihr mir dann sagt, oder? Sagt mir den Traum, dann werde ich wissen, dass ihr mir die Deutung anzeigen könnt. Sehr clever, dieser Mann. Vers 10. Chaldäer antworteten vor dem König und sagten, kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Chaldäer verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt hat, ist schwer und es gibt keinen, der sie vor dem König anzeigen könnte. Also nur die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleische ist. Das ist das Problem, Herr König. Die Götter wohnen leider nicht bei uns und die sind weit weg. Und tja, kein König hat jemals von seinen Untertanen sowas verlangt wie du. Das können nur die Götter. Nur die Götter. Und die Menschen haben keinen Zugang zu Göttern, weil Götter offenbaren sich nicht, Herr König. Aha. Jetzt ist es heraus, oder? Jetzt hat er sie. Hierüber wurde der König zornig. Ja, warum ist er zornig? Ist klar, oder? Die hat er jahrelang teuer bezahlt, für das sie die ganze Zeit nur Lug und Trug gebracht haben, irgendwelche Geschichten erfunden haben und das sind die Traumdeutungen. Er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Jetzt erkennt dieser König, es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher Traumanalyse und göttlicher Offenbarung. Und meine Leute sind nicht in der Lage, göttliche Offenbarung zu haben. Meine Leute haben keinen Zugang zu den Göttern. Also die große Frage, die im Raum steht, gibt es überhaupt Zugang zu den Göttern? Gibt es einen Gott, der sich offenbart? Die Verfügung ging aus und die Weisen sollten getötet werden und man suchte Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Daraufhin erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Er sagte zu Arioch, dem Oberbeamten des Königs, warum das strenge Urteil vom König? Es ist interessant, Daniel bleibt hier ganz ruhig. Es ist interessant, wie Weisheit und Sanftmut zusammengehört. Weisheit und Sanftmut. Kennt ihr Jakobus 3? Weisheit der Sanftmut, sanftmütige Weisheit. heißt es dort. Ich muss schauen, irgendwo habe ich den Vers mir notiert. Jedenfalls, die Sanften, Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit, die von oben ist, ist zuerst rein, dann friedlich, dann milde. Und weiter heißt es dann Sanftmut, Weisheit der Sanftmut der Weisheit. Sprüche 15, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Also Daniel bleibt ganz ruhig. Warum ist das strenge Urteil vom König ausgegangen? Warte mal, bevor du uns umbringst, bitteschön. Warte mal, lass mal das Schwert beiseite. Warum ist denn eigentlich dieses Urteil vom König ausgegangen? Hierauf teilte Arioch die Sache Daniel mit und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, um dem König die Deutung anzuzeigen. Interessant, kennen wir das schon? Kapitel 1. Er geht und bittet um eine Frist, 10 Tage. Jetzt wieder, jetzt geht er zum König und bittet um eine Frist. Daniel hat gelernt und sein Vertrauen damals, das kleine Vertrauen für 10 Tage, wird jetzt stärker für was Größeres. Ja? Damals war es nur, ob wir fett werden oder nicht. Ja? Jetzt ist die Frage, ob Gott uns was offenbaren kann oder nicht. Also wir merken, es gibt hier einen Fortschritt bei Daniel selber in seinem Glauben und seinem Vertrauen zu Gott. Der kleine Test hat ihn gestärkt im Vertrauen und der große Test mit den 3 Jahren hat ihn noch mehr gestärkt im Vertrauen. Und jetzt, wo es um Leben und Tod geht, jetzt wagt er es. Geht zum König, bittet um eine Frist, um dem König die Deutung anzuzeigen. Da ging Daniel in sein, und der König geht auch drauf ein. Da ging Daniel in sein Haus und teilte die Sache seinen Gefährten, Chanania, Michael und Asaria mit, auf dass sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Ich denke mir manchmal, dass Daniel ein Logiker war. Denn er dachte sich ganz sicher, jetzt hat Gott uns 3 Jahre bewahrt, mit Einsicht und mit Weisheit begabt. Und er hat uns damals den Test machen lassen mit den 10 Tagen. Wird er uns jetzt einfach umbringen lassen? Das passt nicht in die Logik Gottes hinein. Wenn er uns schon so wunderbar bewahrt hat bis jetzt, dann wird er uns doch jetzt auch bewahren. Das heißt, dann können wir doch wagen und dem Herrn bitten, dass er uns jetzt die Offenbarung gibt von dem Traum. Gott will doch nicht, dass wir umkommen mit den Weisen von Babel. Also ich lerne daraus, Glaube hat sehr viel mit Logik zu tun. Es gibt eine Logik des Glaubens. Vers 19. Da wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel hob an und sagte, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Weisen die Weisheit und Verständigen die Einsicht. Hier haben wir es. Er gibt Weisen die Weisheit und Verständigen die Einsicht. In Vers 20 habe ich gerade überlesen. Er sagt nicht, gepriesen sei Gott, denn Weisheit ist sie sind sein. Er sagt Weisheit und Macht. Habt ihr das gemerkt? Weisheit und Macht gehören ihm. Er ist der, der alle Weisheit hat und alle Macht. Die Macht, die uns durchbringt, die Macht, die dem König Nebukadnezar in seine Rolle gesetzt hat, als König von Babel, hat auch Gott gegeben. Die Macht, die uns retten kann vor dem Tod, die ist auch bei Gott. Weisheit und Macht, das lesen wir öfters, von dem lesen wir öfters in der Bibel. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, in Kapitel 1, da heißt es, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren sind, ist es eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und da heißt es dann, ich lese das vor, 1. Korinther 1, Vers 23. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die gerufen sind, Juden und Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Macht und Weisheit. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist äußerst wichtig, dass Christen, überhaupt Heilige, die dem Herrn dienen wollen in dieser Welt, sich bewusst sind, jede Kraft, jede Macht, die irgendwo existiert, ist von Gott eingesetzt. Und Gott setzt ein und Gott setzt ab. Und jede Weisheit ist von Gott. Einmal hat der Herr gesagt, wenn sie euch packen und vor Gericht stellen, kümmert euch nicht darum, was ihr sagen sollt. Ich werde euch Mund und Weisheit geben. Also Gott gibt die Verheißung den Seinen, gerade in dieser, ich meine, Daniel ist ein Endzeitbuch, oder? Endzeitbuch, Verfolgung und so weiter. Gerade da wird verheißen, werden wir daran erinnert, dass Gott den Gläubigen Weisheit gibt. Und der Anfang der Weisheit ist Furcht des Herrn. Und wenn ich den Herrn fürchte, dann habe ich die Grundlage der Weisheit. Und wie heißt hier weiter in Vers 21? In Daniel 2, Vers 21. Er gibt den Weisen die Weisheit. Denen, die schon grundsätzlich entschieden haben, ich werde mich nicht verunreinigen mit den königlichen Dingen, mit den weltlichen Dingen. Denen, die sich grundsätzlich entschieden haben, ich fürchte den Herrn, die haben die grundsätzliche Weisheit. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und die bekommen weiter Weisheit. Das heißt, die wachsen an Weisheit. Er gibt den Weisen Weisheit. Mehr Weisheit. Er gibt Weisen Weisheit und Verständigen Einsicht. Er ist, der das Tiefe und das Verborgene offenbart. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft, haben wir wieder die zwei Sachen, Weisheit und Kraft gegeben hast und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Also, hier, ich bin recht begeistert von diesem Gebet. Stellen wir uns mal vor, wir sind in Babylonien und wir denken, furchtbar, furchtbar. Die Babyloner sind gefangen, haben unsere kostbare Stadt zerstört. Die haben und den Gesalbten des Herrn, Joachim, den Gesalbten des Herrn, haben sie verschleppt und getötet. Den König Israels, den der Herr eingesetzt hat, haben sie verschleppt und getötet. Und wir sind in der Gefangenschaft und müssen da jetzt ein elendes Leben fristen. Was betet er? Er sagt, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, du bist der, der Könige einsetzt, Könige absetzt. Vers 21. Gott setzt Könige ab und Könige ein. Gott, ich danke dir, dass du den Joachim abgesetzt hast, unseren König in Jerusalem. Wieso kann der danken? Das geht doch ganz gegen den Strich. Er weiß, dass Gott alles in der Hand hat. Und wenn der eigene König vom eigenen Jerusalem abgesetzt wurde, hat es Gott getan. Gott weiß schon, was er tut. Das ist die Stärke der Gläubigen. Sie wissen, dass all die Dinge, die geschehen in der Geschichte, sind Handlungen Gottes eigentlich. Ich bin gleich fertig. Genau, geben wir noch 2 Minuten. Daraufhin ging Daniel hinein zu Arioch, den der König bestellt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sagte zu ihm, bring die Weisen von Babel nicht um. Interessant. Jetzt hätte er doch die Chance gehabt, einmal alle Konkurrenten ausschalten zu lassen. Die werden alle umgebracht, die Weisen von Babel. Macht er nicht. Das sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Wieso sollen die umgebracht werden? Freilich sind sie Lügner. Alle sind Sünder. Aber das ist die Chance, die brauchen auch das Evangelium. Bring sie nicht um, lass sie leben. Führe mich vor den König und ich werde dem König die Deutung anzeigen. Hierauf führte Arioch eilends Daniel vor den König und sagte zu ihm so, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der den König die Deutung kundtun wird. Und der König hob an und sagte zu Daniel, dessen Name Belshazzar war, bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung mir kundzutun. Ich glaube, der hat die Welt selber nicht mehr verstanden. Was? Es gibt einen, der Kontakt hat mit den Göttern? Das ist ein guter Punkt zum Stehenbleiben. Oder? Machen wir morgen weiter. Beten wir. Stehen wir dazu auf. Vielleicht einige von uns.
Hey Jesus, ich will dir danken, dass du heute Abend wieder Lust gemacht hast, dein Wort zu studieren, die Schätze auszugraben, zu lernen. Weil wir wissen dürfen, dass alles, was zuvor geschrieben wurde, zu unserer Belehrung geschrieben wurde, dass wir dadurch weise werden, verständig, einsichtig, dadurch erneuert werden, unser Denken, uns nicht der Welt anzupassen, sondern zu prüfen, was dein Wille ist. Ja, dein Wort, es ist gut, es ist weise, es macht einsichtig. Vielen Dank für das Licht, das du dir Abend geschenkt hast, für die Ermutigung, dass du der Herr bist über alles, die Geschichte, dass du alles in der Hand hast, ja auch, dass wir in deiner Hand sind und aus deiner Hand niemand erretten kann, weil du der Höchste bist, der errettet hat. Keiner ist mächtiger als du. Du bist der König und stehst über allem. Es macht uns froh, macht uns ruhig, dass wir uns neu dir vertrauen. Dass du auch die Zukunft in deiner Hand hast. Dass du treu bist zu allem, was geschrieben steht. Wir wollen uns glauben und annehmen. Danke, dass du Antworten gibst auf das Woher und auf das Wohin. Dass es uns eine Zukunft, eine Hoffnung und Trost gibt. Dafür preisen wir dich. Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir auch danken, dass ich auch jetzt wieder staunen darf über dein Wort, Herr. Ich danke dir aber auch für das Zeugnis von den vier Menschen, Herr, die dir ganz und gar nachgefolgt sind, die dir angehören, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, für mich, vielleicht für uns auch, Herr, dass du uns doch so auch weiterführst, Herr, dass du uns hilfst, einfach treu zu bleiben und Dinge, die uns im Weg stehen, in rechter Weise zu beurteilen.
Amen. Danke, Herr, dass du uns diese Weisheit versprochen hast, in Situationen, wo wir hineingeworfen werden, wo wir uns gar nicht vorbereiten können. Da sagst du, dass ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen können. Herr, ich danke dir für dieses leuchtende Beispiel von Daniel und den Freunden, das so ermutigend ist für uns. Danke für diese Logik des Glaubens. Herr, wir beten, dass wir zunehmen an Vertrauen zu dir und an Weisheit und Einsicht in dein Handeln mit den Menschen, dass wir dich hinter den Kulissen sehen und auch in unserem Leben, zum eigenen Leben. Segne uns auch jetzt beim Nachhausefahren und hilf uns beim Nachdenken, dass es bleibt, was von dir eingepflanzt ist. Amen.
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 Aber er hat dir das gesagt, Daniel, und er wusste, er hat es offenbar bekommen, dann hat es die anderen auch wissen's auch. Wissen's irgendwie alle. Scheinbar.
Ja, so ja, genau. Sie haben, und interessant, sie waren noch nicht neidisch auf Daniel, dass er es ist, aber wir wissen das nicht.
Gar nicht.
Und sie sind überzeugt, dass sie Wahrheit.
Ja.
Sie glauben nicht, dass er weiß, was Daniel ist.
Das fand ich auch super. Ja, vielen Dank. Also war wirklich, das ist...
Ja, das ist wunderbar. Ja, genau. Morgen gebe ich dann noch diese. Du, wenn die das haben wollen, kann ich das auch kopieren. Das ist das, was auf der Folie war, Und das andere, das ich schon kopiert habe, das sind aber. Ja, ich denke, das reicht. Das sind jeweils zwei Blätter. Also etwa 10, aber das reicht. Also 20 Euro.
Wenn auch nicht mehr da möchte, glaube ich.
Ja, genau, Sie können es eigentlich nicht mehr. Immer zwei.